NDR Info. Podcast. Jetzt.
Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Nach dem Terrorüberfall der Hamas. Traumatisierung und Selbstbehauptung von Juden in der Diaspora. Eine Sendung von Jens Rosbach.
Seit dem 7.10. ist für die jüdische Community auch in Deutschland nichts mehr so, wie es vorher war. Es gibt große Sorgen, Trauer und auch letztlich Verzweiflung. Und dadurch, dass eben auch wirklich viele Menschen entweder Freunde und Freundinnen in Israel haben oder eben auch Familie, macht es auch ein sehr beklemmendes Gefühl.
Wir haben gemerkt, nach dem 7. Oktober, 3 Monate ungefähr, das war Schockstarre, das war nur eine unfassbar große Fassungslosigkeit. Dieses Massaker und auch alles andere infolgedessen war so monströs, das braucht Jahre, bis man das richtig als Mensch verarbeiten kann, wenn es überhaupt verarbeitbar ist.
Da findet etwas statt als kollektives Trauma.
Oktober 2023. 5 Tage nach dem Terrorüberfall der Hamas in Israel steht Juri Katnikow auf dem Neuen Markt in Rostock. Der 49-jährige Landesrabbiner von Mecklenburg-Vorpommern, rotbrauner Bart, graue Schiebermütze, dunkler Mantel, betet am liebsten in der Synagoge und bespricht dort religiöse Fragen. Doch an diesem Tag greift er auf der Straße zum Mikrofon, um die gesamte Hansestadt politisch aufzurütteln. Denn seit dem islamistischen Pogrom mit über 1200 ermordeten Männern, Frauen und Kindern sowie über 200 Geiseln ist die jüdische Gemeinschaft in ihren Grundfesten erschüttert.
Möge ihre Opfer nicht umsonst gewesen sein, möge die Welt in ihrem alltäglichen Kampf gegen Grausamkeit und Vorurteile, gegen Tyrannei und Verfolgung aus ihrem Tod Kraft schöpfen.
Vor dem Rabbiner stehen rund 300 Demonstranten, die ihre Solidarität mit dem jüdischen Staat bekunden wollen. Viele tragen eine Kippa, die traditionelle jüdische Kopfbedeckung, sowie blau-weiße Israel-Fahnen. Unter ihnen viele Gemeindemitglieder aus Schwerin, Wismar und Rostock. Sie sind zumeist im Rentenalter und einst aus den ehemaligen Sowjetrepubliken zugewandert. Einige von ihnen nehmen erstmals an einer Protestkundgebung in Deutschland teil. Schock und Entsetzen drängen sie auf die Straße.
Bei diesem Massaker in Israel, das erste Mal nach der Shoah, wurden Juden abgeschlachtet.
Für Rabbiner Katnikow, ein liberaler Jude, der auf der Krim geboren wurde, herrscht unmittelbar nach dem Massaker seelsorgerischer Ausnahmezustand. Denn viele Gemeindemitglieder haben Angehörige in Israel, einige beklagen sogar Terroropfer in der eigenen Familie.
Wir haben zum Beispiel bei einer Dame aus Schwerin, zum Beispiel ihre Tochter, konnte man identifizieren, dass es ihre Tochter ist. Und dann sind sie zu ihrer Beerdigung dorthin geflogen, aber zum Beispiel ihre Schwiegersohn und Enkelkind noch verschollen.
Juri Katnikow organisiert gleich nach dem 7. Oktober einen Gottesdienst in Schwerin und telefoniert mit der Polizei, damit sie in der Landeshauptstadt, was zuvor nicht nötig war, die Synagoge mit Uniformierten bewacht. Denn die Hamas-Attentäter finden weltweit Sympathisanten.
Wir sind jetzt im Zeitalter der Medien und Internet. Das heißt, die Bilder aus der ganzen Welt, wo der Judenhass zum Vorschein kommt, kann man sofort innerhalb ein paar Minuten verteilt per WhatsApp, YouTube, dann kann man auch sehen. Und dann die Menschen bekommen die Existenzängste. Einige Gemeindemitglieder kamen ganz nah an Nervenzusammenbruch. Go!
Ortswechsel, Berlin-Wilmersdorf in der Streetwise Academy, einer der bekanntesten Nahkampfschulen in der jüdischen Community. Schwarze Polsterwände, Regale mit schwarzen Kopfschützern und auf dem Boden eine schwarze Gewehrattrappe. 7 Männer werfen sich gegenseitig auf die Matte, nehmen sich in den Schwitzkasten und führen sich ab. Zwischendurch wird Panikalarm simuliert. Auf dem Programm steht Krav Maga, was hebräisch ist und Kontaktkampf heißt.
Nach 7. Oktober, ich habe mir gesagt, dass ich muss mich verteidigen lernen. Und Krav Maga ist es jetzt passende Sache. Und du kämpfst gegen deinen Stress, gegen deine eigene Angst. Also du bekommst mehr Sicherheit. Du fühlst dich einfach nicht hilflos, was die Situation von 7. Oktober bei uns alle hervorgerufen hat.
Daniel Freimann wurde in der Ukraine geboren und lebt seit 15 Jahren in Deutschland. Der 48-jährige Jude, ein Schauspieler und Theaterpädagoge, war vom Hamas-Überfall in Israel schwer geschockt. Doch er wollte aktiv werden und begann, Krav Maga zu lernen, um wehrhaft zu sein, wie er sagt.
Das ist auch eine Community hier und eine passende Community, ja. Ich mindestens fühle mich nicht mehr allein.
Nicht schlagen, treten, Katzen beißen, spucken. Alles andere ist explizit erlaubt.
Krav Maga wurde einst zum Selbstschutz entwickelt. Seit Ende des 19. Jahrhunderts suchten jüdische Pioniere in Palästina Techniken, um sich gegen arabische Angreifer zu wehren, erklärt Oliver Hoffmann, der Gründer der Berliner Nahkampfschule.
Es waren im Wesentlichen jüdische Siedler, die häufig Angriffen ausgesetzt waren, die in ihren Siedlungen und Kibbuzim gezwungen waren, Methoden zu finden, sich selber verteidigen zu können. Und die Wurzeln für Krav Maga sind im Prinzip gewesen Boxen, Jiu-Jitsu und Stockkampf.
Hoffmann erläutert, Krav Maga habe von anderen Kampftechniken besonders effektive, schnell erlernbare Elemente übernommen für ein alltagstaugliches Schutzkonzept. Wer angegriffen werde und nicht mehr fliehen könne oder jemanden beschützen solle, der müsse den Gegner schnell und mitunter brutal stoppen. Der Schulleiter berichtet von einem steigenden Interesse an seinen Kursen seit dem Hamas-Terrorüberfall. Jedes fünfte Streetwise Academy-Mitglied sei jüdisch, mitunter unterrichte er auch in jüdischen Gemeinden vor Ort. Der Nahkampfexperte betreibt auch eine Sicherheitsfirma, die jüdische Personen und Einrichtungen beschützt. Auch die Security-Anfragen hätten seit dem 7. Oktober stark zugenommen, erzählt er.
Also wir haben einige Fälle, wo im jüdischen Kindergarten die Erzieher mit dem Klingelbeutel im Prinzip rumgehen und Geld sammeln bei den Eltern, damit die Kinder Sicherheit bekommen. Und ich kann sagen, es gibt bei weitem nicht genug Budget, um die entsprechenden Organisationen ausreichend zu schützen. Und das ist schon ziemlich dramatisch, ehrlich gesagt.
Die jüdische Gemeinschaft hat allen Grund zur Sorge. Allein in den ersten 2,5 Monaten nach der Hamas-Attacke registrierte das Bundeskriminalamt deutschlandweit mehr als 1.100 antisemitische Straftaten, darunter auch Gewaltdelikte. In der Hauptstadt etwa wurde ein jüdischer Student krankenhausreif geschlagen, offenbar von einem arabischstämmigen Kommilitonen. Die Krav Maga-Schüler, wie Daniel Freimann, sind seitdem besonders auf der Hut.
Wenn du bist jetzt in Berlin als Israeli oder Jude erkannt, dann klar, das Gefahr ist sehr groß. Wenn ich in S-Bahn oder U-Bahn einsteige, ich beobachte, wer ist die Leute in meiner Umgebung.
Auch in Norddeutschland ist die Gefahr für Juden gestiegen. So registrierte die Hamburger Polizei im vergangenen Jahr 132 antisemitische Straftaten, eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr. Ähnliche Zahlen werden aus Schleswig-Holstein gemeldet. Anfang April wurde sogar ein Brandanschlag auf die Synagoge im niedersächsischen Oldenburg verübt.
Zum Beispiel solche Symbolen, die man offensichtlich getragen hat früher, wie Davidstern auf die Heilskette, die Menschen haben dann versteckt natürlich. Ja. Und das ist auch, dass man merkt, weil da haben sie schon Sorgen.
Juri Katnikow, der liberale Landesrabbiner von Mecklenburg-Vorpommern, berichtet, er selbst sei kurz nach dem Hamas-Terroranschlag am Telefon von einem Unbekannten als Judenschwein beschimpft worden. Anschließend habe er die Nummer blockiert, aber Angst habe er nicht bekommen. Allerdings seien viele seiner Gemeindemitglieder in Schwerin, Wismar und Rostock eingeschüchtert. Er empfehle ihnen, keine Kippa in der Öffentlichkeit aufzusetzen.
Weil es so gefährlich ist, sage ich, sie müssen nicht unbedingt in der Kippa laufen. Es reicht, wenn Kopf bedeckt ist. Kippa tragen ist ein Brauch, es ist kein Gebot aus der Tora. Wichtiger ist, dass man lebt. Man muss nicht wegen der Gebote sterben und deswegen kann man auch darauf verzichten, ja, und einfach andere Kopfbedeckung haben.
Wie
wir erleben und durchleben im Moment einen gewaltigen traumatischen Einschnitt.
Marina Czerniewski ist Geschäftsführerin von OFEC, ein Verein, der bundesweit bei antisemitischen Vorfällen berät. Seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres sind ihre rund 50 festen und freien Mitarbeiter, darunter viele Psychologinnen und Psychologen, im Dauereinsatz.
Ich habe noch nie Menschen erlebt, die so viel weinen, miteinander sich umarmen. Das war so in den ersten Wochen, Tagen und Wochen nach dem Angriff und nach dieser ersten antisemitischen Welle. Es ist selbstverständlich, dass diese Kumulierung an Belastung Schlafstörungen erzeugen kann, Depressionen, verschiedenste andere psychische Reaktionen. Auch die nicht persönlich erlebte Gewalt geht an den Körper der Menschen, an die Psyche. Wir sind mittendrin. Also die Arbeit am Ereignis, die Auseinandersetzung mit dieser traumatischen Qualität ist immer auch die Suche nach der Sprache, nach dem Ausdruck. Wir sind dabei, Neuordnung vorzunehmen. Wohin das geht, weiß ich nicht.
Czerniewski, selbst Psychologin, beobachtet zwei Tendenzen in der jüdischen Community in Deutschland. Zum einen gebe es nach wie vor viel Trauer, Angst und Rückzug. Zum anderen engagierten sich viele Juden nun ganz besonders, gingen demonstrieren, starteten Solidaritätsaufrufe oder besuchten Selbstverteidigungskurse, um im Notfall auf der Straße kämpfen zu können.
Wir sind alle, auch wenn wir Opfer sind, auch wenn wir Gewalt erleben, sind wir trotzdem wehrhaft. Das ist die Würde des Menschen. Die Widerständigkeit wird ja auch in der Geschichtsvermittlung zu wenig berücksichtigt und zu wenig thematisiert. Niemand möchte als Opfer dastehen.
Viva, viva Palästina!
Viva Gaza, Israel!
Israel bringt Kinder um!
Israel bringt Kinder um!
Free, free, Palästin! Israel ist Kindermörder!
Der 7. Oktober 2023 mit mehr als 1200 Toten in Israel und über 200 Geiseln, zudem weltweit pro-palästinensische Demonstrationen, die teilweise zum Judenhass aufrufen, und antisemitische Brandanschläge sowie gewaltsame Übergriffe auch hierzulande. Hinzu kommt, Juden in Deutschland werden oft für den israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen verantwortlich gemacht, obwohl sie zumeist keine Israelis sind. OFEC-Chefin Czerniewski, die in der Ukraine geboren, in Israel aufgewachsen und vor über 20 Jahren nach Berlin gekommen ist, klagt, die deutsche Mehrheitsgesellschaft zeige auch zu wenig Mitgefühl für die Traumatisierten.
Die Reaktion der hiesigen anderen auf den 7. Oktober zeigt, dass die Solidarität, die Juden und Jüdinnen benötigen, wie eine jede gesellschaftliche Gruppe und Minderheit, dass genau diese Solidarität ausbleibt. Und das nicht nur in der deutschen autochthonen Gesellschaft, sondern auch in unterschiedlichen migrantischen Communities.
Allerdings gibt es Ausnahmen, wie der Oldenburger Fall zeigt. Nach dem Anschlag auf die Synagoge an einem Freitag Anfang April, der Brand konnte gleich gelöscht werden durch zwei Hausmeister aus der Nachbarschaft, erfuhr die jüdische Gemeinde viel Unterstützung, erzählt die Vorsitzende Claire Schaub-Mohr.
Zum einen gab es mindestens 100 Menschen, die eine sogenannte Mahnwache organisiert haben, direkt vor unserer Synagoge. Und das ging bis spät in die Nacht hinein. Und genauso am Sonntag hatten unterschiedliche Verbände dann eine Solidaritätsdemonstration organisiert. Und allein die Präsenz dieser vielen Menschen, also wir haben so um die 1000 Menschen wahrgenommen, die da waren. Also mit uns sich solidarisch zu zeigen, hat uns sehr gut getan.
Bereits vor dem 7. Oktober 2023 war die Lage in vielen jüdischen Gemeinden und Verbänden angespannt, und zwar seit längerer Zeit. Zuerst strapazierte die Corona-Pandemie die kleine Religionsgemeinschaft. 2022 brach der Ukraine-Krieg aus und tausende jüdische Flüchtlinge aus Kiew, Charkiw und Odessa wurden von den hiesigen Gemeinden mitversorgt. Dann der Hamas-Terroranschlag, das anhaltende Geiseldrama und die antisemitische Welle. Schließlich im April die iranische Racheattacke auf Israel mit 300 Raketen und Drohnen. Rabbiner, Sozialberater und Psychologen sind in den jüdischen Gemeinden Tag und Nacht im Einsatz, um all die Sorgen und Ängste aufzufangen. Nicht wenigen Helfern droht ein Burnout.
Wir sind auch am Limit und wir versuchen immer wieder auch Zeiten und Orte zu schaffen, wo auch die beratenden Personen mal ein Austauschforum haben, um sich selber auch eben zu entlasten.
Rebecca Seidler, die Geschäftsführerin der liberalen jüdischen Gemeinde Hannover und Vorsitzende des Niedersächsischen Landesverbandes der israelitischen Kultusgemeinden, berichtet von geschützten Online-Chats, Safer Spaces, in denen sich die Gemeindesozialarbeiter austauschen.
Man hört sehr, sehr viel über eben Ängste und Leid und konkrete Familienschicksale aus Israel. Und da müssen auch die beratenden Personen lernen, jetzt damit umzugehen.
Trauer, Verzweiflung und mitunter das Gefühl, in der Gesellschaft isoliert zu sein. Hinzu kommen grundsätzliche Sicherheitsfragen. Jahrzehntelang galt Israel als jüdischer Zufluchtsort, als Plan B, falls der Antisemitismus in der Diaspora unerträglich werden sollte und Juden wieder fliehen müssen, gerade vor dem Hintergrund der Shoah. Israel galt als besonders wehrhaft, fast unverwundbar. Doch dann konnten plötzlich hunderte radikale Islamisten einen ganzen Tag lang israelische Kinder, Frauen, Alte und Männer foltern, vergewaltigen, erschlagen und erschießen. Weitgehend ungehindert. Deshalb zweifeln nun viele Juden in der Diaspora an ihrem bisherigen Backup. Ihr Urvertrauen in die sichere Heimstadt Israel hat gelitten, zeigen Stimmen aus der jüdischen Community.
Es gibt diesen Satz, Israel ist unsere Lebensversicherung, der immer richtig war. Da würde ich jetzt wirklich zwei oder drei sehr große Fragezeichen hintermachen.
Das Ding ist halt, nachdem diese 7. Oktober was passiert ist, ich denke, kein einziges Mensch wird da jetzt sicher fühlen in Israel. Ich möchte nicht irgendwo leben, wo ich weiß, dass plötzlich jemand kann mit einem Messer kommen und irgendwie mich in den Rücken stechen. Und ich möchte nicht das Gefühl haben, dass jederzeit Raketen auf uns geschossen werden.
Das ist wahrscheinlich auch gut so, dass wir verstehen, es gibt keinen sicheren Zufluchtsort in der Welt, inklusive Deutschland. Egal wo in der Welt, es gibt keine Sicherheit.
Berlin Mitte in der Redaktion der Wochenzeitung Jüdische Allgemeine. Hier im 5. Stock eines mehrfach gesicherten Bürohauses hat Chefredakteur Philipp Pehmann Engel buchstäblich einen guten Überblick über seine Community mit ihren rund 200.000 Jüdinnen und Juden deutschlandweit. Der 40-Jährige, groß, schlank, schwarze Haare, ist ziemlich desillusioniert.
Ich sag ganz ehrlich, mit 2 Kindern, 3 Jahre und 5 Jahre, ich bin alleine regelmäßig in Israel, auch nach dem 7. Oktober immer mal wieder. Aber mit Kindern, mit Familie würde ich nicht nach Israel reisen, weil mir das zu gefährlich wäre.
Engel, der im vergangenen Jahr von der Fachzeitschrift Medium Magazin als Chefredakteur des Jahres ausgezeichnet wurde, bilanziert. Bereits ab 2017 habe sich ein anderes jüdisches Backup als Illusion erwiesen, dass Juden notfalls in die USA gehen könnten. Während der Präsidentschaft von Donald Trump, so der Zeitungsmacher, hätten viele Juden auch Amerika als Fluchtoption aufgegeben, obwohl sich Trump auch für Israel eingesetzt habe.
Donald Trump ganz klar versucht, die Demokratie in größeren Teilen zu gefährden oder gar abzuschaffen. Faschistische Elemente gibt es ganz klar in seiner Politik. Diese 4 Jahre Präsidentschaft war eine Katastrophe für die Demokratie in den USA und auch für das Land. Er spaltet anstatt zu ein. Ja, auch seine Präsidentschaft macht das Leben als Jude in den USA nicht leichter, sondern schwieriger.
Ein Grund für den Journalisten der Jüdischen Allgemeinen, Israel noch nicht komplett als möglichen Zufluchtsort abzuschreiben.
Wenn es hart auf hart kommt, Israel ist unsere Lebensversicherung. Der Satz stimmt auch noch. Der Satz hat durch den 7. Oktober viele Fragezeichen bekommen. Ja, aber wenn es hart auf hart käme, natürlich, Israel wäre unsere Zuflucht, unsere letzte Möglichkeit, das ist so.
Trotz des Massakers in Israel, trotz des anhaltenden Raketenbeschusses und trotz der massiven iranischen Luftattacke, viele Juden in der Diaspora geben den jüdischen Staat nicht als Sehnsuchtsort auf, nach wie vor. So auch die Bilanz der Psychologin Marina Czerniewski vom bundesweiten Beratungsnetzwerk OFEC.
Ich glaube schon, dass die Imagination von Israel als ein sicherer Ort weniger sich auf die sicherheitspolitische Situation und Lage bezogen hat, sondern auf das Recht auf Selbstbestimmung. Das Recht auf Selbstbestimmung, zu sagen, niemand nimmt mich auf, ist auch egal. Ich kann und werde nach Israel gehen.
Seit der Gründung des jüdischen Staates 1948 sei Israel von seinen Nachbarn bedroht worden und Sprengstoffanschläge habe es ebenfalls immer gegeben. Auch mit diesen Argumenten stehen Juden in Deutschland weiterhin zum gelobten Land, beobachtet Bettina Levi von der Synagogengemeinde Köln.
Es war nie sicher und jetzt ist es anders unsicher. Aber es ist immer noch unser Land.
So beteiligen sich viele jüdische Gemeinden etwa an der internationalen Kampagne Bring Them Home Now, die sich für die verschleppten Geiseln einsetzt. In Gemeindehäusern und an Synagogen hängen oft auch Fotos der Entführten und Verschollenen.
Ich glaube, das Gefühl, helfen zu können, ist ein sehr gutes Gefühl für die Leute. Und das stärkt einen. Helfen zu können, hilft einem selber. Und dadurch fühlen sich die Menschen vielleicht auch nicht schwach. Das Kleinmachen und das Unsichtbarsein, das hat noch nie funktioniert für uns.
Und ich denke, müssen wir vielleicht mehr der Staat Israel unterstützen? Ja, auch von unserer Politik fordern die Unterstützung, dass wir weniger Gelder geben, ohne jetzt nachzugucken, wohin diese Gelder landen.
Der liberale Landesrabbiner Juri Katnikow sucht nicht nur Trost und göttlichen Beistand in der Schweriner Synagoge. Seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres mischt er sich auch verstärkt in die Politik ein. Als Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kurz nach dem Massaker das Gotteshaus besuchte, um ihren Beistand zu bekunden, fragte der Rabbiner nach eigener Aussage die SPD-Politikerin: Könnte sich die Landesregierung vielleicht im Bundesrat für eine verstärkte Überwachung der Gelder einsetzen, die in den Gazastreifen fließen?
Wir als Europäer geben zu viel Geld für palästinensische Organisationen und die gehen nicht dann um gute Schulbildung, sondern um Hass zu verbreiten oder sich zum nächsten Krieg vorzubereiten. Und wir müssen dann nicht einfach so Gelder geben, sondern genau schauen, wohin landen diese Gelder.
Hat der Schweriner Rabbiner etwas erreicht mit seiner ungewöhnlichen Intervention bei der Ministerpräsidentin? Der Seelsorger gibt sich diplomatisch.
Sie hat wahrgenommen, dass für uns wichtig ist.
Katnikow appelliert an alle Gemeindemitglieder, sich politisch lauter zu artikulieren.
Wenn wir nicht selber Politik machen, dann macht jemand anderer für uns diese Politik. Das sehen wir auf dem Beispiel von AfD, wo sie hat bestimmte Wähler sozusagen unter ihre Fahnen gestellt. Ja, und das kann ziemlich problematisch für uns bald werden.
Die kleine jüdische Community in Deutschland könne es sich nicht leisten, leise zu sein, bilanzieren viele Juden, die sich seit dem 7. Oktober engagieren. Die Minderheit müsse sich in der Diaspora mehr behaupten. Viele Juden suchen dabei auch Kraft in ihrer Religion, in ihren 3000 Jahre alten Traditionen und Gebräuchen. Wie im April beim religiösen Frühlingsfest Pessach. Es ist nach biblischer Überlieferung verbunden mit dem Wochenfest Shavuot, das am Dienstag startet. Pessach war einst der Gerstenernte gewidmet, Shavuot als eine Art Erntedankfest der Weizenernte. Das mehrtägige Pessachfest erinnert zudem an den Auszug der Israeliten aus der ägyptischen Gefangenschaft. Für viele Juden ist diese biblische Geschichte hochaktuell.
Der Oberrabbiner Rabbi Lau in Israel hat ein extra Gebet für die sichere Rückkehr der Geiseln zu Pessach herausgegeben,
erzählt Bettina Levi von der Synagogengemeinde Köln.
Ich übersetze das mal ganz frei. Möge es der Wille unseres göttlichen Vaters im Himmel sein und unsere verschleppten Brüder und Schwestern in eisernen Ketten stärken.
Zwar fragen sich viele Juden in der Diaspora, ob man angesichts der Hamas-Terrorattacke, der immer noch gefangenen Geiseln und des anhaltenden Gaza-Krieges überhaupt religiöse Feste begehen dürfe. Für den Schweriner Rabbiner Juri Katnikow ist die Antwort jedoch klar: Jetzt erst recht.
Das ist der Ziel von Terroristen, dass wir von unserem Alltag abweichen, dass wir nichts machen, was wir davon gemacht haben und wir uns verstecken, ja, von Angst, das wollen sie. Wir müssen feiern, auch als Zeichen des Widerstands.
Nach dem Terrorüberfall der Hamas, Traumatisierung und Selbstbehauptung von Juden in der Diaspora. Sie hörten eine Sendung von Jens Rosbach, Redaktion Florian Breitmeier.